Guten Morgen. Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich war bis vor 4,5 Jahren in der Gemeinde ziemlich lange und mit ziemlich viel Herzblut dabei. Und ich freue mich einfach immer wieder über die Gelegenheit, nochmal vorbeischauen zu dürfen und ein bisschen euch was mitbringen zu dürfen. Und ja, so jetzt das Jahr nähert sich dem Ende mit schnellen Schritten, wie ich finde. Und für mich ist Jahresende immer so eine Zeit, wo ich fast wie automatisch ein bisschen zurückschaue, was das Jahr alles so gebracht hat, was ich erlebt habe, was wichtige Erfahrungen waren. Und ich glaube, wenn wir auf das Jahr zurückgucken, dann sehen wir vieles, was echt schwierig war, was turbulent war, was uns Mühe gemacht hat. Und ich mag aber immer auch den Fokus auf das richten, was wirklich schön war, auch neben allem Schwierigen und allem Krisenhaften und allen Herausforderungen dann auch wirklich zu sehen, wo habe ich gelernt, wo bin ich beschenkt worden, wo bin ich gesegnet worden. Und eine so eine Erfahrung war für mich in diesem Sommer, mein Sommerurlaub in den Bergen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gern in den Bergen unterwegs bin. Und mit Bergen meine ich jetzt nicht, dass wir, was wir in Bonn so als Berge bezeichnen, Eifel, Sauerland, sondern Berge, Berge, also richtig weit oben, Felsen. Ich liebe es zu klettern und Klettersteige zu gehen. Und super, auf Stichwort hat das funktioniert. Ich muss das hier gar nicht machen. Perfekt. Genau, da seht ihr einen Klettersteig. Ich weiß nicht, kurzes Stimmungsbild mal, wer von euch hat sowas schon gemacht? Wer kennt Klettersteige? Ah ja, das sind einige mit Erfahrung. Genau, also Klettersteig ist das, was ich in den Bergen am liebsten tue. Man ist mit 2 Karabinern gesichert, sitzt in so einem Gurt drin, hat dann 2 Karabinerhaken und sichert sich selbst immer an so einem fixen Stahlseil, was eine bestimmte Route entlang führt. Und wenn man oben angekommen ist, geht man über einen Wanderweg wieder runter und hat eine richtig schöne Tour gehabt mit ein bisschen Nervenkitzel, ein bisschen Anstrengung und gutem, schönem Panorama, tollen Erlebnissen. Dieses Jahr habe ich neben dem Klettersteig auch mal das Felsklettern ausprobiert. Das sieht ein bisschen anders aus. Und zwar so. Da hat man keine festgelegte Route per Stahlseil, sondern man ist einfach frei am Fels und muss sich selber sichern mit Seil, was man dabei hat, mit ein paar Karabinern. Man muss ein paar Knoten beherrschen und man braucht einen Kletterpartner, mit dem man das Ganze wagt. Und dieser Kletterpartner hat die Aufgabe, mit einem ständig im Kontakt zu sein, zu schauen, wenn ich jetzt vorausklettere, wo brauche ich mehr Seil, wo muss er stramm ziehen, damit ich nicht abstürze. Also das ist ganz viel Kommunikation, die da stattfinden muss. Und dieser Kletterpartner ist derjenige, der dann mein Leben in der Hand hält. Und der sollte die Techniken, die Knoten und die Karabiner und Seile alles gut beherrschen und in der Hand haben, sonst wird es wirklich gefährlich. Das ist ein anderes Gefühl als im Klettersteig, wo man selber alles in der Hand hat, wo ich weiß, ich setze den Karabiner, ich weiß, er ist zu, jetzt kann nichts passieren, außer dass ich ein paar Meter in die Sicherung reinfalle, was auch blöd ist, aber was man meistens überlebt. Aber das ist eben was anderes, ob ich mir selbst und meiner Sicherung vertraue oder ob ich jemandem vertraue, der einfach viel weiter unten oder über mir steht und ich weiß, er hat es in der Hand. Ich hänge an ihm. Ich muss ihm vertrauen, ich muss Vertrauen haben in seine Wachheit, sein Können überhaupt, dass er diese Knoten beherrscht, dass er weiß, was zu tun ist. Und bevor man dann losklettert, gibt es oft noch so einen Partnercheck, dass man also gegenseitig die Knoten überprüft. Und ich frage dann auch, oder habe dann jetzt dieses Jahr, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe dann auch gerne nochmal gefragt, alles klar bei dir? Okay, wirklich? Knoten zu? Karabiner zu? Okay, alles gut. Ja, und dann klettert man los und wenn es gut läuft, spürt man diese Sicherung eigentlich gar nicht mehr, weil das Seil so auf so einer losen Spannung ist und eigentlich nur richtig festgezogen wird, wenn man dann droht abzustürzen. Also eigentlich, wenn es gut läuft, hat man Halt am Fels mit den Händen, mit den Füßen und kriegt von der Sicherung nicht so viel mit. Oben angekommen, Im Gegensatz zum Wanderweg oder zum Klettersteig gibt es dann keinen Wanderweg runter, sondern ich muss mich wieder abseilen lassen. Das heißt, am Fels mich in das Seil reinhängen, Hände und Füße weg vom Stein und 20, 30 Meter oder wie viel auch immer einfach mich abseilen lassen. Und das ist dann so ein kribbeliger Moment, wo man an der Kante steht und es ist einfach 30 Meter lang nichts. Und unten steht der Kletterpartner, in dessen Händen dein Leben hängt. Und da muss ich schon sagen, es ist ein Wagnis, sich darauf einzulassen und wirklich sein ganzes Gewicht in diesen Gurt zu geben und in das Seil zu geben und zu vertrauen. Du kannst einfach nur vertrauen. Ich habe da ein paar Mal nachgefragt. Alles in Ordnung? Bist du bereit? Wirklich? Okay, ich komme dann jetzt. Ja. Bis man dann tatsächlich sich traut, diesen Vertrauensschritt zu gehen und sich reinfallen zu lassen. Wovon ist das abhängig, ob ich meinem Kletterpartner vertrauen kann? Es ist meine Tagesform. Ich bin manchmal mehr und mal weniger waghalsig oder auch mutig. Es ist die Höhe, auf der ich stehe. Natürlich fällt es mir bei 10 Metern leichter als bei 30. Und entscheidend ist, wer ist mein Kletterpartner? Ist es ein Bergführer, der eine hochanspruchsvolle Ausbildung durchlaufen hat, der seit 30 Jahren als Bergführer unterwegs ist und der in seiner Freizeit noch in der Bergrettung ist und Menschen aus bedrohlichen Situationen befreit? Oder ist das ein Steuerberater, der eine hochanspruchsvolle Ausbildung durchlaufen hat und seit 30 Jahren akribisch Steuererklärungen bearbeitet und der sich vor ein paar Tagen zum ersten Mal mit mir auf so einer Freizeit angemeldet hat? Es macht einen Unterschied. Ich muss wissen, wem ich vertraue und ob diese Person vertrauenswürdig ist, ob sie mein Vertrauen verdient hat sozusagen. Am Tag 3 dieser Freizeit, wo ich jetzt im Sommer war, haben wir das Abseilen alleine geübt. Also nicht so, dass der Kletterpartner unten steht und uns sichert, sondern so die Situation, man ist oben angekommen, unten ist niemand, oben ist auch niemand mehr, man muss jetzt alleine wieder runterkommen. Und da gibt es eben Techniken, um sich selbstständig und allein abzuseilen. Da gibt es dann so ein paar Knoten und Karabiner und Ringe, so ungefähr sieht das dann aus. Es ist nochmal eine andere Nummer. Es ist was anderes als ein Klettersteig, wo alles vorbereitet ist. Es ist auch was anderes als einem Kletterpartner, der sein Ding hoffentlich versteht, dem zu vertrauen. Jetzt Knoten selber zu machen, also erstmal die Sicherung überhaupt selber herzustellen und sich darauf zu verlassen, ist ein ganz, ganz unangenehmes, schwieriges, merkwürdiges Gefühl, weil man sich vorstellen muss, wenn ich einen Knoten falsch mache, dann geht es im Zweifelsfall ganz schnell abwärts und dann wird es echt gefährlich. Wir haben das dann geübt dieses Jahr und ich erinnere mich gut an eine Situation, wo ich dann zu dem Abseilplatz hingeklettert bin, das ging noch so einigermaßen, da war ich noch an so einem Stahlseil befestigt. Und dann stand ich an dem Abseilplatz und dann ging es darum, jetzt diese Knoten zu machen und mich dann eigenständig abzuseilen. Und mir ging die Düse. Ich hatte wirklich einen Puls, ich war schlottrig in den Knien, ich war zittrig in den Händen. Ich habe so flach geatmet. Ich war wirklich, wirklich angespannt, weil ich das noch nie gemacht hatte, weil unter mir einfach nur ein Abgrund war und ich jetzt diesen Knoten vertrauen musste. Da war ein Bergführer natürlich dabei, der uns das alles beigebracht hat und der dann so gefragt hat, ja, was bist jetzt du da so verkrampft? Da habe ich gesagt, ja, ich habe Angst. Ah, Quatsch, da brauchst du keine Angst haben. Und da habe ich gesagt, ach so, ja, nee, dann lasse ich das mit der Angst. Nein. Habe ich nicht gesagt. Ich hatte weiterhin Angst. Ich habe es irgendwie runtergeschafft. Offensichtlich habe ich es auch überlebt, aber es war wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig und mit viel Angst besetzt. Und ich bin dann mit Angst unten angekommen. Und Ehrlich gesagt, es hat nicht geholfen, dass dieser Bergführer gesagt hat, ja, jetzt habt keine Angst, ist doch Quatsch. Weil ich dieses Gefühl in mir hatte. Ich hatte diese Angst. Und in meiner Wahrnehmung war das auch begründet. Also ich dachte, das ist auch eine Situation, in der man Angst haben darf. Oder auch kann, weil, wie gesagt, die Situation ist potenziell gefährlich. Und dann zu hören, ja, da brauchst du keine Angst haben, das ist Quatsch, war nicht hilfreich. Ich bin dann unten angekommen, war fix und fertig, nicht nur von dem Adrenalin, was dann so durch den Körper geht, sondern auch, weil mir das echt so nachgegangen ist, so dieser Satz, da brauchst du keine Angst haben. Und ich habe dann empfunden, dass das wirklich Schlimme in der Situation war dann gar nicht mehr meine Angst, sondern der Gedanke, ja, du hast dich gerade total übertrieben angestellt. Der Bergführer sagt, das ist Quatsch, du brauchst keine Angst haben und du machst dir da fast in die Hosen. Also was bist denn du für ein Angsthase, was bist denn du für ein Feigling, warum stellst du dich denn so an? Die anderen machen das ja auch und du fängst ja fast an zu heulen. Also ja, so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Scham darüber, dass ihr ein Gefühl habt, was angeblich Quatsch ist oder was ihr nicht haben müsst. Und dann ist man auf einmal nicht mehr mit dem Gefühl beschäftigt, sondern mit der Scham darüber, dass man dieses Gefühl hat. Und dann wird es richtig fies. Dieser Satz, da brauchst keine Angst haben, ich glaube, das war total gut gemeint. Und das ist auch was, wenn ihr mal so bei euch nachschaut, was ihr wahrscheinlich oft auch in ähnlicher Weise sagt. Zu Kindern sagen wir das häufig, du brauchst keine Angst haben, das wird gar nicht schlimm. Oder, jetzt sei nicht traurig. Oder, da brauchst du dich nicht drüber aufregen. Das ist alles total gut gemeint. Das sind alles ganz gut gemeinte, ermutigende, irgendwie sollen tröstende Worte sein. Aber das, was dabei ankommt, ist, dein Gefühl ist Blödsinn. Du brauchst keine Angst haben, also lass es einfach. Oder sei nicht traurig. Da kommt bei mir an, okay, dann darf ich jetzt wohl nicht traurig sein. Aber was mache ich damit, dass ich gerade in mir aber spüre, dass ich traurig bin? Irgendwas läuft jetzt ja falsch. Anscheinend mache ich irgendwas nicht richtig. Anscheinend ticke ich falsch, weil ich habe Angst, ich bin traurig und so weiter. Es hilft also nicht, und da möchte ich auch wirklich an alle Eltern gerne appellieren, eure Kinder ernst zu nehmen, wenn die sagen, ich habe Angst vor dem Blutabnehmen beim Arzt oder was auch immer, wovor Kinder Angst haben, dann nicht zu sagen, du brauchst keine Angst haben, das wird gar nicht schlimm, sondern vielleicht, ja, das tut auch ein bisschen weh. Und ich verstehe auch, dass du Angst hast, aber weißt du was, ich bin dabei und das geht auch vorbei und du schaffst das. Aber du darfst Angst haben. Und du darfst auch traurig sein, wenn deinem Teddy der Kopf abreißt, auch wenn man als Erwachsener denkt, ja, da musst du jetzt nicht traurig sein, kaufen wir halt einen neuen Teddy. Was auch immer. Also geht damit vielleicht mal bewusst um, wo seid ihr in einem ganz guten Willen und gut gemeint irgendwie geneigt, jemandem zu sagen, das Gefühl brauchst du nicht oder ist fehl am Platz oder ist unnötig. Das hilft meistens nicht. Was hilft, ist, dem anderen zu verstehen zu geben, ja, dein Gefühl ist total in Ordnung. Ich hätte dieses Gefühl auch oder es passt auch zur Situation. Es ist, ich verstehe das Gefühl. Ich glaube dir, dass du das hast und du darfst es auch haben. In der Psychotherapie nennt man sowas validieren. Das ist so ein schönes technisches Wort dafür, jemandem zu vermitteln, dass seine Gedanken, dass man sie nachvollziehen kann, dass man sie versteht, dass sie in Ordnung sind, dass man den Gedanken oder den Gefühlen Raum gibt und Wert gibt sozusagen. Und Jesus kannte dieses Validieren. Ich weiß nicht, wo der seine Psychotherapieausbildung gemacht hat, aber der konnte das wirklich gut. Der hat in der Situation, wo er sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, in Johannes 16, hat er zu seinen Jüngern gesagt, jetzt seid ihr voll Angst und Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und diese Freude wird euch niemand nehmen. Aber erstmal dieses jetzt seid ihr voll Angst und Traurigkeit. Mir hat das so gut getan, dieser Vers, als meine Oma gestorben war, das ist schon lange her, ich war mit ihr sehr, sehr eng, sehr nah und war richtig ja, tief, tief traurig, als ich erfahren habe, dass sie gestorben ist. Ich war in der Zeit nicht zu Hause, sondern weit weg in einem Praktikum. Und an dem Tag ihres Todes war ich voll in dieser Trauer und dann sagte eine Bekannte zu mir, ach, sei nicht traurig, jetzt ist sie im Himmel, das ist viel lustiger. Und ich dachte, möchtest du mir vielleicht noch direkt mit der Faust ins Gesicht hauen? Es war total gut gemeint. Es war, glaube ich, ein gut gemeinter, hilfloser Versuch, mich zu trösten. Aber sei nicht traurig, kann ich sagen, wenn ich im Kino leider keine Karte mehr kriege für die Premiere oder wenn mein Lieblingsitaliener zumacht oder wenn es regnet und ich kann doch nicht klettern gehen. Dann kann ich sagen, ja, komm, sei nicht traurig. Aber nicht, wenn ein geliebter Mensch stirbt, mit dem ich mein Leben geteilt habe. Also das war richtig Schlag in die Magengrube. Und umso mehr hat es mir gut getan, dann zu lesen, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, jetzt seid ihr traurig, Punkt. Und dann geht es weiter, aber erstmal ihr seid traurig. Das ist validieren, wie es im Lehrbuch steht. Und Jesus hätte nun auch Grund gehabt, sagen zu können, seid nicht traurig, ich bin nur eine kurze Zeit weg, ich komme wieder, alles wird gut, ihr schafft das ohne mich und so weiter. Aber er gibt diesem Gefühl Raum und er bestätigt das. Ich habe mich im letzten Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, wie wir mit Gefühlen umgehen können, wie Menschen mit Gefühlen gesund und ehrlich umgehen können, vor allem auch im Glaubenskontext in unserer Gottesbeziehung und eben mit sogenannten negativen Gefühlen. Negativ mag ich eigentlich nicht das Wort, weil es bedeutet, dass solche Gefühle schlecht wären. Also ich sage mal mit unangenehmen Gefühlen, so wie Ärger, Angst, Traurigkeit. Ich durfte darüber ein Buch schreiben und habe mich da intensiv reingedacht und damit beschäftigt. Und da bin ich zwangsläufig auch Versen begegnet, die erstmal so gar nicht nach Validieren klingen. Und einige von euch werden die Verse kennen. Das sind ganz beliebte Verse für Postkarten und Konfirmationssprüche. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Sorgt euch um nichts. Habe ich lange immer gelesen und mich auch wirklich davon ermutigen lassen von diesen Versen. Und jetzt beim genauen Hinschauen habe ich gemerkt, oh, ich habe irgendwie ein Problem damit, mit dieser Aufforderung, mit diesem ja, Appell. Ich kenne sogar Menschen, die sagen, das ist ein Befehl. Und als Christen sollen wir Gott gegenüber gehorsam sein und dann ist es ungehorsam, wenn man Angst hat, weil da steht, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Boah, ich fürchte mich, oh Gott. Ich bin nicht gehorsam, das ist Sünde. Ich kenne Menschen, die sagen, Angst haben ist Sünde, weil erstens steht da, fürchte dich nicht. Zweitens soll ich doch glauben, dann darf ich doch keine Angst haben. Und dann habe ich nicht nur Angst, sondern Schuldgefühle und ich schäme mich und ich ziehe mich von Gott zurück. Und das ist ein ganz ja, teuflischer Kreis. Ich glaube, dass Gott das nicht als Befehl meinen kann. Dass es kein Befehl ist, dem wir gehorchen müssen. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Genauso wenig ist es ein Befehl, wenn Wibke eben den Kindern gesagt hat, habt eine schöne Zeit im Kindergottesdienst. Da haben sie nicht gesagt, okay, alles klar, kriegen wir hin. Ja, oder wenn ich euch nachher wünsche, habt noch einen schönen Sonntag. Oder wenn ihr beim Essen sagt, lass es dir schmecken. Das alles sind keine Befehle, keine Aufforderungen. Wenn ich einer Freundin vor der langen Reise sage, genieß die Zeit, hab einen schönen Urlaub, komm gesund zurück. Das alles sind keine Befehle. Und ich habe auch noch niemanden erlebt, der gesagt hat, okay, ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, aber ich versuch's mal. Nee, weil klar ist, das ist ein Wunsch, etwas, was ich dem anderen, was ich ihm ganz intensiv wünsche und sozusagen über ihm aussprechen möchte, aber kein Befehl und es hat nichts mit Gehorsam zu tun. Und ich bin überzeugt, dass Gott eben das auch nicht so meint, wenn er sagt, fürchte dich nicht, vor allem, weil Gott uns selber Emotionen gegeben hat und auch Angst gegeben hat. Gott ist der Schöpfer auch unserer Gefühle. Und er hat uns eine Angst mitgegeben, die gehört zu unserer Grundausstattung, unserer Natur, egal wo wir leben und wo wir aufgewachsen sind. Jeder Mensch kennt Angst. Und das hat einen guten Grund, weil Angst eine Art Alarmsystem ist, was Gott uns gegeben hat, um zu erkennen, wo werden Situationen gefährlich, wo muss ich aufpassen, wo bin ich bedroht. Also es ist eine Art Alarmanlage, kann man sagen, die manchmal übertrieben schnell angeht, zugegeben, ja, aber die durchaus ihren Sinn hat. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Rauchmelder. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, ich habe mir jetzt einen neuen Rauchmelder besorgt. Ich bin schon echt gespannt drauf, den zu benutzen. Ich nehme den schon eifrig in Betrieb. Nee, wir haben einen Rauchmelder in der Hoffnung, dass wir ihn eigentlich nicht brauchen. Und genauso gibt Gott uns Angst als Gefühl, als Grundausstattung in uns, nicht damit wir sie möglichst oft erleben, sondern damit wir sie haben, wenn wir sie brauchen, um uns wachsam zu machen. Wenn wir jetzt genau hingucken, wie diese Verse weitergehen, dann steht da ja auch nicht, fürchte dich nicht, denn das ist Quatsch. Oder hab keine Angst, denn das ist total übertrieben. Oder sorge dich nicht, denn das ist überflüssig. Oder hab keine Angst, denn du bist ja kein Feigling oder irgendwie sowas. Nee, das steht da nicht, sondern da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Oder fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also Gott gibt einen guten Grund mit, warum wir die Angst wieder fallen lassen dürfen oder überwinden dürfen, weil er auf sich verweist, weil er sagt, hab keine Angst, denn ich bin doch mit dir, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir und so weiter. All diese Zusagen, das ist eine Grundlage, um Angst loslassen zu können. Hab keine Angst, das ist Quatsch, ist keine Grundlage, aber hab keine Angst, denn ich bin bei dir, ist etwas, worauf ich vertrauen kann. Übertragen aufs Klettern, hätte es mir wahrscheinlich schon geholfen, wenn der Bergführer gesagt hätte, ja, ich verstehe, dass du Angst hast, du machst das auch gerade zum ersten Mal. Das wäre schon super gewesen. Noch toller wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, hab keine Angst, denn ich habe deine Knoten überprüft, die sind alle tipptopp. Ich mache das hier seit 30 Jahren, ich wende diese Technik jetzt zum 100.000. Mal an und bisher sind alle auf diese Art und Weise runtergekommen. Und ich als dein Bergführer sage dir, das wird funktionieren. Das hätte mich vielleicht beruhigt. Ich wäre immer noch ängstlich runtergeklettert, ich hätte immer noch schlotternde Knie gehabt, aber ich hätte gewusst, worauf ich mein Mut gründen kann, worauf ich mich verlassen kann, weil da jemand ist, der mein Vertrauen verdient hat und der sagt, ich kenne die Technik, ich weiß, es wird funktionieren und jetzt trau dich. Ich glaube, Gott möchte uns häufig auch auf diese Weise ermutigen, dass er uns daran erinnert, wer er ist, welche Möglichkeiten er hat und möchte uns helfen, Angst zu überwinden. Aber das passiert nicht, indem wir uns vor ihm verstecken mit unserer Angst, indem wir mutige Glaubenshelden spielen und so tun, als seien wir stark und unerschrocken, voller Glaube und Vertrauen und dann die Angst irgendwo in uns verstecken, sondern wir tun gut daran, mit dieser Angst zu Gott zu gehen, zu ihm, unserem Schöpfer, unserem Vater, unserem Herrn, der größer ist als die Angst, zu ihm hinzugehen und zu sagen, ich habe Angst. Gott, ich glaube an dich. Gott, ich weiß, du bist groß. Ich weiß, du hast alles in der Hand. Und gleichzeitig mache ich mir gerade in die Hose. Ich glaube, wir dürfen und sollten so ehrlich sein. Und damit Gott auch die Möglichkeit geben, uns in diesem Gefühl dann auch abzuholen, in unserem echten ehrlichen Angstgefühl. In der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich auf einen Text gestoßen, da kommt man einfach nicht dran vorbei, wenn man sich mit Angst beschäftigt. Und ehrlich gesagt war ich gar nicht so begeistert, dass ich auf diesen Text gestoßen bin, weil ich mich mit ihm schwer tue oder schwer getan habe. Steht in Markus 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich habe ein Problem gehabt mit diesem Text. Und insbesondere mit diesen Versen, die ich hier fett gedruckt habe, wo Jesus sagt: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das kommt für mich total vorwurfsvoll an, fast ein bisschen anklagend, wie ein Lehrer, der sagt: Warum kannst du das immer noch nicht? Haben wir das nicht schon 100-mal besprochen? Und das ist so gar nicht das, wie ich Jesus kenne und wie ich Gott kennengelernt habe mit der Zeit. Also ich habe lange um diesen Text irgendwie rumgeschlichen, habe gedacht, also ich kann ja nicht so tun, als wäre der nicht da, aber Jesus, das ist echt nicht besonders validierend, was du da sagst. Und ich glaube, also oft, wenn über den Text gepredigt wird, dann steht natürlich im Fokus, dass Jesus diese Souveränität hat, dass er das Wind und Wellen ihm gehorchen, dass er den Sturm stillt und so weiter. Aber ich kenne auch viele Menschen, die daraus ableiten: Okay, also wenn Jesus sagt, warum hast du Angst, hast du noch keinen Glauben, heißt das, wenn ich Angst habe, habe ich keinen Glauben. Da stimmt ja was mit mir nicht. Und dann komme ich genau in diesen Teufelskreis, dass ich mich für meine Angst schäme, dass ich mich schlecht fühle gegenüber Gott, dass ich meinen Glauben in Frage stelle, was ist mit mir nicht in Ordnung, was ist falsch in meinem Glauben, was muss ich verändern, damit ich keine Angst mehr habe. Und ich glaube, das ist in dem Sinne teuflisch, dass es uns in den Rückzug vor Gott bringt, dass wir uns eben gar nicht mehr trauen, ehrlich auf diese Angst zu gucken, weil sie ja angeblich gegen unseren Glauben steht. Und dann sind wir sehr viel mit uns beschäftigt und mit dem, was wir nur jetzt in unserem Glauben korrigieren müssen, und lösen uns vielleicht sogar, ziehen uns aus der Beziehung zu Gott zurück. Ich bin felsenfest überzeugt, dass Glaube und Angst nicht in einem Widerspruch miteinander stehen. Ein Familienvater kann tiefgläubig sein und ein ganz festes Vertrauen in Gott haben und kann gleichzeitig Angst haben, dass mit der nächsten Kündigungswelle sein Job weg ist und dass er nicht weiß, wie er seine Familie versorgen soll. Menschen, die schwer krank sind, können hingegebene Beter und Beterinnen sein und tief, tief in Gott vertrauen. Und ich weiß, dass wir das hier in der Gemeinde auch schon erlebt haben. Und gleichzeitig haben genau diese gleichen tiefgläubigen Menschen Angst, dass bei der nächsten Kontrolluntersuchung der Krebs zurückgekommen ist oder weiter sich ausgebreitet hat oder dass die OP nicht gelingt. Das alles ist Realität. Und mir ist es total wichtig, dass wir da ehrlich mit umgehen und dass wir das nebeneinander stehen lassen und sagen: Ja, ich glaube. Und ja, 100% kann Gott alles tun. Und ich habe auch Angst vor dieser oder jener Situation, weil das Leben einfach uns auch genug bietet, um Angst zu haben. Ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter ausführen, das erleben wir alle gerade jeden Tag. Nur weil wir glauben, haben wir keinen Garantieschein für ein glückliches Leben. dass wir immer behütet sind, dass alles gut wird, dass wir vor Schmerz und Leid geschützt sind und so weiter. Ja, wie gehen wir jetzt mit diesem Text um? Was machen wir jetzt? Da steht nun mal einfach das, was Jesus sagt, und irgendwie müssen wir eine Haltung dazu finden. Ich finde erstmal, wenn ich mich in die Jünger reinversetze, dann kann ich die Angst sehr, sehr gut nachvollziehen. Und diese Jünger waren genauso Menschen wie wir, mit dem gleichen Grundgefühl ausgestattet, mit dem gleichen Nervensystem, was aktiviert wird, wo Adrenalin im Blut ist, wo der Puls hochgeht, der Blutdruck, die Atmung, alles beschleunigt sich und macht einen Alarm im Körper. All das werden die Jünger erlebt haben in diesem Sturm. Das ist alles ja, absolut angemessen und verständlich. Interessant finde ich aber, dass sie nicht sagen, Meister, wir haben Angst. Sondern sie sagen, Meister, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Das ist in meinen Augen ein bisschen hysterisch, weil sie schon sozusagen davon ausgehen. Also sie haben schon festgestellt, wir werden sterben, und sie machen Jesus den Vorwurf, ist dir das eigentlich egal? Ich weiß nicht, ich wäre gespannt zu erfahren, wie Jesus reagieren würde, wenn die Jünger gesagt hätten, Jesus, Meister, wir haben Angst. Ob er anders reagiert hätte. Aber es ist jetzt nun mal so, dass sie gesagt haben, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und in dem Moment haben sie, glaube ich, eine Sache vergessen. Also sie nehmen ja vorweg, dass sie sterben werden. Ich glaube, sie haben in dem Moment vergessen, dass Jesus selbst am Anfang gesagt hat, wir wollen ans andere Ufer rüberfahren. Also es war nicht die Idee der Jünger, wir machen mal einen Ausflug, sondern Jesus hat gesagt, lasst uns ans andere Ufer rüberfahren. Er hatte einen Plan für den Abend, er hatte ein Ziel, er wusste, dass er mit den Jüngern auf die andere Seite fahren wollte. Und auf höherer Ebene kann man auch sagen, sein Auftrag auf der Erde war ja noch gar nicht erfüllt. Also Gott hatte ja einen Heil- und Rettungsplan mit ihm auf der Erde, und er war auch mit Jesus noch nicht fertig in dem, was er auf der Erde bewirken wollte. Und dann kann man sich schon fragen, würde denn Gott jetzt seinen großen Plan scheitern lassen durch einen Sturm? Würde er zulassen, dass Jesus und alle Jünger ertrinken und dass leider der ganze Erlösungsplan nicht aufgeht, weil die Wellen zu hoch waren? Ich glaube, wenn man das mit in den Blick nimmt, dass ein höherer Plan dahinter war und dass Jesus selbst, Gottes Sohn, dass er sagt, wir fahren an die andere Seite oder auf die andere Seite rüber, das ist eine andere Grundlage, um vielleicht ja, zu vertrauen, okay, wenn Jesus selbst sagt, wir fahren rüber, dann werden wir wohl auch überfahren, dann werden wir wohl auch ankommen. Also ich weiß es nicht, das ist jetzt absolute Spekulation, wenn die Jünger alleine auf eigene Faust losgefahren wären und in den Sturm geraten wären. Ich weiß nicht, ob Jesus vielleicht auf andere Weise reagiert hätte und gesagt hätte, fürchtet euch nicht, und dann den Sturm gestillt hätte. Aber für mich ist in dem Text und in dem, was er sagt, ist der Subtext, wenn ich sage, wir fahren auf die andere Seite, dann fahren wir auf die andere Seite. Und in dem Sinne, habt ihr denn kein Vertrauen, dass das, was ich sage, auch geschehen wird? Habt ihr denn immer noch keinen Glauben, dass wenn ich der Sohn Gottes Vollmacht habe und wenn ich sage, so wird es sein, dass es dann so sein wird? Also ist für mich nicht die Kernbotschaft, wer Angst hat, hat zu wenig Glauben, sondern eher eine Ermahnung, Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, dass er es auch tut, dass er verlässlich ist, ja, und dass er alles im Griff hat, auch wenn es sich stürmisch und turbulent anfühlt. Gott lässt sich nicht aufhalten in seinem Vorhaben, nicht durch Sturm, nicht durch Wellen, nicht durch Krisen. Das, was er zusagt, hält er gewiss, steht im Psalm 33. Das ist ein bisschen ein Glatteis, und ich würde jetzt nicht eine neue Predigt dazu halten wollen, wie wir mit Gottes Zusagen umgehen, beziehungsweise welche Bibelverse wirklich Zusagen Gottes sind und welche wir nur gerne so lesen. Das überlasse ich gerne den Theologen dieser Gemeinde, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, eine Zusage gibt es, da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, die dürfen wir als Zusage wirklich verstehen. Und die steht in Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und zwei Verse vorher, in Vers 18, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also er erinnert daran, wer er ist, was er in der Hand hat und sagt gleichzeitig, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir sind auch als Jesu Jünger unterwegs, in einer sehr unperfekten Welt und in einer Welt, die uns viel zumutet, viel individuelles Leid, viel globales Leid, die ganze Schöpfung leidet. Es ist manchmal schwierig auszuhalten und wir haben jeden Tag Gelegenheiten, Angst zu bekommen. Aber ich möchte euch ermutigen, wirklich zu dieser Angst zu stehen und sie anzunehmen als etwas, was Gott uns gegeben hat, als Frühwarnsystem, als Alarmanlage. Und möchte euch ermutigen, euch nicht zu schämen für Angst, sondern dazu zu stehen und hinzuschauen, was macht mir gerade Angst? Vielleicht ist es ja angemessen, vielleicht bin ich ja im übertragenen Sinne 30 Meter über dem Abgrund, dann ist es in Ordnung, Angst zu haben. Vielleicht kämpfe ich mit einer schweren Diagnose oder einem Befund beim Arzt und ich mache mir Sorgen, was daraus wird. Auch das ist eine Angst, die sein darf. Und dann zweifle bitte nicht an deinem Glauben und an deinem Gottvertrauen, sondern geh mit der Angst zu deinem Gott. Glaube und Angst sind nicht an einem Kippschalter angeschlossen. So nach dem Motto, Glaube an, Angst aus. So funktioniert das nicht. Ich erlebe es so, dass Glaube und Angst eher auf einem Mischpult reguliert werden und manchmal ist die Angst weit oben und der Glaube weiter unten und dann gibt es wieder Momente, wo unsere Angst runtergeht, unser Glaube hochgeht. Die anderen Regler, da ist auch noch Ärger dabei und Freude und Hoffnung und Verzweiflung. Also wir haben ganz, ganz viele solche Kanäle in unserem Gefühlssystem und es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch und ein Nebeneinander von Glaube und von Angst. Also mache ich dir Mut, nimm deine Angst wahr und sprich darüber, sei ehrlich mit dir selbst, sei ehrlich mit deinen Freunden und deinen Geschwistern, mit Personen, denen du vertraust und sei ehrlich vor Gott und spiel nicht den Glaubenshelden, der über alle Angst erhaben ist und der meint, ich vertraue Gott und dann ist für Angst in meinem Leben kein Platz mehr. Damit tun wir uns Gewalt an und damit unterdrücken wir auch etwas Wertvolles, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Denn wenn du mit der Angst zu Gott gehst, dann kann er dich daran erinnern, wie groß seine Liebe zu dir ist, wie groß seine Möglichkeiten in deinem Leben sind, etwas zu tun. Und wenn du das nächste Mal liest, fürchte dich nicht, dann bleib bitte nicht da hängen und versuche, diesen Befehl gehorsam zu leisten, sondern dann lies weiter, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und mach dir bewusst oder lass es dir vielleicht von Gott selbst nochmal zusagen, wer er ist. Ich, der Herr, dein Gott, der Fels, die Festung, der Ort meines Heils und so weiter. Da finden wir ganz viele Verse dazu. Hol dir das ins Bewusstsein, wer Gott ist, wer dieser Gott ist, zu dem du kommen kannst mit deiner Angst. Gott liebt dich mit Angst nicht weniger als ohne Angst. Gott hat seine furchtlosen, unerschrockenen Kinder kein Deut lieber als die Kinder, die mit schlotternden Knien und zitternd zu ihm kommen. Und du musst Gott nicht beeindrucken mit Unerschrockenheit und mit Mut und mit geistlichem Heldentum. Ich weiß nicht, ob wir Gott überhaupt beeindrucken können, das wäre jetzt auch eine spannende Frage. Aber wenn überhaupt, dann glaube ich, ist Gott am ehesten beeindruckt, wenn wir radikal ehrlich ihm hinwerfen, was in uns ist. Wenn wir ungefiltert, ehrlich, authentisch aussprechen, was uns bewegt. Auch wenn es Gedanken sind, für die wir uns schämen, die wir selber an uns schwierig finden. Aber wenn wir ihm das wirklich geben, aussprechen vor ihm, dann beeindruckt ihn das vielleicht nicht im Sinne von Leistung, aber im Sinne von, wow, danke für dein Vertrauen. Danke, mein Kind, für dein bedingungsloses Anvertrauen deiner Sorgen, deiner Ängste. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke, dass du kein frommes Spiel spielst. Danke, dass wir keine Geschäftsbeziehung miteinander haben, sondern eine echte Herz-zu-Herz-Beziehung, wo du mir einfach ja, offen sagst und mit mir teilst, was dich bewegt. Ich glaube, das ist was, wo Gott sich sehr darüber freut und was er mit uns erleben möchte. Ja, und Gott kann dir in dieser Angst nahe kommen, wenn du sie ihm denn gibst, wenn du offen, ehrlich, authentisch mit ihm darüber sprichst, kann er dir nahe kommen, kann dich trösten, kann dich beruhigen und ermutigen. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind, dass wir keine Maschinen sind, die funktionieren, sondern dass wir lebendige, von dir geschaffene Wesen sind, die ja manchmal ein Feuerwerk von Emotionen erleben, die, wo es manchmal wirklich in uns drunter und drüber geht, aber das ist auch das, was uns so ja, lebendig macht und beziehungsfähig macht. Ohne Gefühle könnten wir gar nicht in Beziehung gehen. Ich danke dir, dass du uns da so reich ausgestattet hast. Und ich danke dir, dass du uns auch hilfst, mit Gefühlen umzugehen, die wir schwierig finden, die uns unangenehm sind, die uns eher stören und wo wir versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Danke, dass es für dich alles kein Problem ist, sondern dass du uns diese Gefühle gegeben hast, dass du sie kennst, dass du sie selbst durchlebst und dass du besser als jeder andere uns helfen kannst, diese Gefühle ja, zu handeln, damit umzugehen, sie in guter Weise zu erleben, zu akzeptieren, Verantwortung zu übernehmen. Danke für diese Annahme bei dir, dass wir vor dir nichts verstecken müssen, dass wir dir keine Tapferkeit vorspielen müssen, die nicht da ist, sondern dass wir ganz, ganz offen und ehrlich mit dir reden dürfen über das, was uns bewegt. Und danke, dass du uns dann liebevoll anschaust, uns vielleicht anlächelst und uns etwas von deiner Wahrheit ja, sagst, zusprichst. Von deiner Größe, von deiner Liebe für uns, von deiner Treue. Danke, dass du der Fels unseres Vertrauens bist und dass wir Angst überwinden können, indem wir auf dich schauen, auf deine Kraft und auf dein Wesen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, da wo uns Angst begleitet, auch jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, dass du uns hilfst, diese Angst zu verstehen, anzunehmen und damit zu dir zu kommen, in Beziehung zu gehen, mit dir darüber zu reden. Und ja, schenk uns den Mut, ehrlich mit der Angst zu sein und uns damit ganz dir hinzugeben und anzuvertrauen. Danke, dass wir bei dir Trost und Ermutigung und Liebe finden. Amen.